Gratis Ski, der Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Gleich 6 Rennen standen am vergangenen Wochenende auf dem Programm und ja, es ist wirklich einiges passiert. Weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen sollte, aber wir tun das natürlich in der neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch, und ich bin wirklich sehr froh, dass auch heute wieder der Wintersportchef von Chiemgau 24 bei mir ist, sozusagen in der Leitung, der Tobias Ruf. Servus Tobias.
Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. So, lieber Lukas, liebe Hörer, immer wenn ein deutscher Skifahrer ein Rennen in diesem Jahr gewinnen wird, werde ich zum Anfang singen. Und das ziehe ich auch durch. Aber erstmal Servus, Lukas natürlich. Hi.
Ja, du hast wieder mal Grund zu feiern, ja. Aber auch die Österreicher, Gott sei Dank. Aber fangen wir vielleicht der Reihe nach an. Ja, Freitag bei den Damen stand die erste Abfahrt in Lake Louise in der ganzen Saison auf dem Programm. Und es gab, ja, sie hat es wieder getan, sie hat wieder alle überrascht. Esther Ledezka hat den Sieg davon getragen. Esther Ledezka hat die erste Abfahrt gewonnen vor Corinne Suter und Stefanie Venier. Tobias, das war ja wieder diese Überraschung, die sie auch schon bei den Olympischen Spielen geschafft hat, die ist ihr wieder gelungen.
Ja, also irre. Und es war wieder die Startnummer 26. Und ich saß, habe für Chiemgau 24 das Rennen live getickert. Am Freitag habe ich die Herren getickert, aber hab's dann laufen lassen. Und dann dachte ich eigentlich, jetzt ist das gelaufen und alles wunderbar. Und ja. Gutes Rennen, hat Spaß gemacht. Und wir haben dann natürlich die Viktoria Riemsburg endlich das erste Podest für die deutschen Damen in diesem Jahr, weil sie ist ja mit Nina Ortlieb ist aus Österreich, ist die Vicky dann zeitgleich Vierte geworden, und ich habe mich schon sehr gefreut, dass endlich dieser Knoten platzt und dass die Vicky da gut reinkommt. Und dann steht mit der 26 Esther Ledezka oben, und da wurden Erinnerungen wach an Olympia 2018 in Pyeongchang, und ich war damals auch vor Ort, und wir hatten alle schon, die Texte waren geschrieben, und Anna Veit gewinnt den Super-G, was für eine Geschichte nach den vielen Verletzungen. Und dann steht halt Esther Ledezka oben. Ich kannte sie damals ehrlich gesagt, also den Namen kannte ich natürlich, weil ich damals auch vom Snowboard berichtet hatte, aber man wusste, dass sie auch Alpin fährt, aber dachte halt so, ja okay, es ist jetzt so once in a lifetime Olympia, ich gehe raus und fahre halt auch bei den Alpinen. Und dann hat sie damals auch mit dieser extrem hohen Startnummer das Rennen gewonnen. Und das war so ein krasser Flashback, was da jetzt passiert ist. Und da geht sie mit der Startnummer 26 dann an den Start. Corinne Sutter hat geführt. Für die Schweiz, die ja ewig bei den Damen auf einen Sieg warten, war das natürlich eigentlich auch schon die Erlösung. Und dann kommt diese irre Tschechin und ballert da wieder aus dem Nichts einen raus und gewinnt das Ding mit 35 Hundertstel Vorsprung. Also es war nicht mal, bei Olympia war es ja super knapp damals, aber diesmal 35 Hundertstel ist schon eine Ansage gewesen. Und ja, irre, eine irre Geschichte. Also diese Frau, ich weiß nicht, was mit der los ist. Also Lukas, wie hast du es empfunden, als du dann plötzlich wieder gehört hast, Sieg Esther Ledezka?
Ja, es war, ich finde die Parallele so, ja, witzig eigentlich. Das ist, du hast es ja gesagt, die Anna Veit bei Olympia hat sich schon wie die sichere Siegerin eigentlich gefühlt damals. Und jetzt war es auch ein bisschen so, dass die Corinne Suter sich sicher schon gefreut hat, dass sie da den ersten Weltcup-Sieg ganz nahe ist. Und dann kommt die Ledezka. Und du bist ein Fuchs, Tobias, das muss ich sagen. Das ist mir nicht aufgefallen. Du sagst also, das war dieselbe Startnummer wie bei Olympia auch. Hatte sie auch damals 26?
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nur, dass es eine hohe Startnummer bei Olympia war.
Absolut.
Aber auch die 26 war, das kann ich jetzt nicht mehr rekapitulieren.
Ich dachte, dann habe ich das falsch verstanden. Okay. Aber was wieder eine Parallele war, ist, dass sie wieder im Zielraum gestanden ist und komplett ungläubig eigentlich durch die Gegend geschaut hat. konnte es eigentlich gar nicht glauben, aber vielleicht hören wir mal selber rein, was Sie denn, welche Gedanken ihr da durch den Kopf gegangen sind.
As I said, I thought that my run was not so good, and so I was, you know, there is a long way from that jump to the finish, and it's quite not boring, but you go in the position and you cannot really do anything else, so you just start to think and you say, oh my god, it was not so fast, you know, I did mistake over there. So when I crossed the finish, I was quite surprised about the time and about that I won, and I was like, oh jeez, that's cool.
Also sie hat sich eigentlich grundsätzlich fast geärgert über ihre Fahrt auf den letzten paar Fahrsekunden. Man muss ja auch dazu sagen, du hast das schon auch erwähnt, dass der Vorsprung gar nicht so gering war mit 35 Hundertstel Sekunden. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass die erste Abfahrt auf verkürzter Strecke stattgefunden hat. Es gab einfach zu viel Neuschnee in Lake Louise und die Piste war grundsätzlich in Ordnung, aber die Organisatoren haben sich trotzdem dazu entschlossen, den Start hinunter zu versetzen, denn die ganzen Sturzräume mussten eben noch vom Schnee befreit werden und das war dann auf die ganze Strecke, auf die ganze Länge der Strecke gesehen, zu viel Arbeit. Das war nicht möglich für die Organisatoren, die ganze Strecke zu räumen. Deswegen haben sie gesagt, sie gehen mit dem Start ein bisschen runter. Da haben wir dann so circa 20 Sekunden weniger gehabt an Fahrzeit. Und trotzdem ist der Ledezka gar nicht so gering, der Vorsprung, den sie dann rausgefahren hat. Und wir wissen ja, Ester Ledezka ist nicht nur im Skifahren stark, auch im Snowboarden. Und sie hat dann auch nochmal die Frage gestellt bekommen, wie es jetzt ausschaut. Konzentriert sie sich vielleicht jetzt auch mehr auf den Skiweltcup, jetzt wo sie ja wieder so ein tolles Ergebnis herausgefahren hat, oder will sie doch auch Snowboardrennen fahren? Und das hat sie geantwortet.
I'm still not decided if I go after this race to we have San Moritz or Cortina, but I wasn't decided even before what happened today, and I still don't know now, so I will probably decide like week before. That's usually what I do. My coaches get crazy from that.
Also wir haben es gehört, sie macht sogar ihre eigenen Trainer verrückt. Sie dürfte wirklich ein verrückter Vogel sein, ein verrückter Typ. Tobias, was hast denn du so für einen Eindruck? Du hast sie ja auch ein bisschen näher schon erlebt.
Also ich glaube, sie macht nicht nur die Trainer verrückt, sie macht auch vor allen Dingen die Konkurrenz im Skialpin, vor allen Dingen im Skialpin, glaube ich, verrückt. Weil sie kommt aus dem Snowboard und dass sie dann da jetzt schon wieder die Weltelite im Alpinbereich düpiert, ist zu viel gesagt, aber dass sie schon wieder schlägt, das muss dich doch irre machen. Wenn du weißt, ich trainiere mein ganzes Leben für diesen Ski-Alpin-Weltcup und da kommt schon wieder eine Snowboarderin daher und gewinnt schon wieder das Rennen. Das zum einen, zum anderen habe ich bei Olympia, ich habe sie selbst nicht kennengelernt, weil sie sich da auch sehr abgeschottet hat. Sie wirkt mir sowieso als Typ sehr introvertiert, sie gibt da auch nicht sie spuckt nicht die großen Töne und sie hat da ihre ganz eigene Art. Erinnert dich zurück, bei Olympia saß sie dann mit der Skibrille auf der Pressekonferenz. Und wir haben uns alle gefragt, was soll jetzt das? Und sie wurde natürlich auch gefragt, so, warum hast du denn eine Skibrille an? Es ist ja eine Pressekonferenz hier. Das Rennen war ja längst vorbei. Ja, sie habe kein Make-up aufgetragen, hat sie damals gesagt. Und so auf ihre ganz eigene, bisschen zurückhaltende Art und so, schwierig zu beschreiben, so ein bisschen verschmitzt, sagt man im Deutschen. So. Wenn man nicht so ganz schlau wird aus einem Menschen. Und ich hatte dann aber ein Interview mit Selina Jörg. Selina Jörg ist Snowboarderin, deutsche Snowboarderin, die habe ich im Deutschen Haus damals getroffen und habe sie natürlich auch gefragt, was ist denn das mit der Ledezka? Und hat sie gesagt, ja, diesen Schmäh mit der Skibrille bei Pressekonferenzen, den hat sie im Snowboard auch schon gemacht und sie ist ein bisschen ein eigener Typ, aber jetzt nicht irgendwie arrogant oder unfair den Konkurrentinnen gegenüber, aber sie hat halt ihre ganz eigene Art. Und ich glaube, die Tick so abstrakt wie ihre ganze sportliche Performance ist, so abstrakt scheint mir auch ihr Charakter zu sein. Man hat es jetzt auch wieder gesehen in Lake Louise, da haben dann, was sie ja alle machen, die Athletinnen, das Rennen ist dann vorbei, dann gehst du in die Leadersbox, wo die ersten drei stehen und dann ziehst du deinen Helm so langsam ab und ziehst die Mütze mit den Sponsoren auf und die Skibrille ziehst du aus und alles. Ja, Ledezka stand halt da wieder mit ihrem Helm und mit ihrer Skibrille. Ja, und das ist so, keine Ahnung. Also diese Frau ist ein einziges Phänomen. Es ist extrem schwer zu greifen, aber sie sorgt für unglaubliche Geschichten und zeigt, was im Sport möglich ist. Und deswegen, auch wenn ich ihre Art teilweise ein bisschen strange finde, nehme ich den Cowboy-Hut aus Lake Louise, setze ihn mir imaginär auf und muss ihn einfach ziehen vor so einer sportlichen Performance. Da kann man nichts dazu sagen. Ja. Und was ich vielleicht noch erzählen will, es ist dann aufgefallen, dass sie im Ziel war, das war ich glaube die zweite Abfahrt, dass sie da nach oben, genau, oben gefunkt hat. Und dann haben wir die Startlisten so angeguckt, da war aber keine tschechische Athletin oben. Und dann haben die Kommentatoren, ich hab bei Eurosport geschaut, um meine ehemaligen Kollegen hier mal zu grüßen, und die haben erzählt, dass sie eine Trainingsgemeinschaft mit Ilka Stuic hat. Und das ist schon sehr interessant, dass die zwei sich da wohl auch zusammentun und da zusammen trainieren und arbeiten. Und ja, so ganz alleine, also es kann ja nicht sein, dass sie jetzt sagt, ich fahre jetzt am Morgen Snowboard und mittags schnalle ich mir die Skier an und mache das alles mit meinem Trainer und fahre da so ein bisschen und gewinne dann einfach mal. Also da steckt schon auch richtig viel Arbeit und Professionalität dahinter, weil eine Ilka Stuic ist ja jetzt auch keine, die auf der Brennsuppen daher schwimmt, wie man in Bayern sagt. Also die so gar nichts kann, sondern Stuic ist ja ein richtiges Brett im alpinen Bereich.
Ja, bei uns ist es die Nudelsuppen, nein, auf der sie dahergeschwommen kommt. Ja, genau. Na, aber ich glaube, man kann sich durchaus schlechtere Trainingspartnerinnen als Ilka Stuhets wünschen, das muss man auch sagen. Und ich glaube, ich kenne schon einen Grund, warum sie immer mit der Skibrille herumrennt. Ich glaube, die Sponsoren wird es extrem freuen von der Ester Ledezka. Das wird sein. Weiß nicht, was da im Vertrag vielleicht drinnen steht, aber so viel ist klar.
Muss sie damit dann auch duschen und ins Bett und
zum Friseur und... Ja. In Zeiten von Social Media kann ja überall auch eine Kamera warten. Genau, vielleicht ist es das. Na, was mir noch aufgefallen ist und was mir gefallen hat, ist, dass sie sich natürlich dann ins Ziel stellt. Beim OF-Interview sagt sie dann, ja, sie weiß jetzt gar nicht, so viel hat sie eigentlich gar nicht Ski trainiert im Sommer und in der Vorbereitung natürlich. Ja. Also trollt da nochmal so richtig die Konkurrenz. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr lebendiges, sehr lebendiges Gesicht auf der Damentour, ja. So viel ist sicher. Also Ester Ledezka gewinnt die erste Abfahrt vor Corinne Sutter und Stefanie Venier. Dann kommen wir vielleicht gleich zum Rennen am Samstag. Das Wetter wurde besser, deswegen konnte man, und ich glaube, da stimmst du mir auch, Tobias, zu, da konnte endlich dann über die ganze Abfahrt gefahren werden, und das wünscht man sich natürlich auch als Skifan. Ist immer ein bisschen schade, wenn man dann um den ersten Streckenteil umfällt, aber das war am Samstag nicht so. Und am Samstag, aus österreichischer Sicht natürlich sehr erfreulich, hat es einen ÖSV-Sieg gegeben. Am Tag davor noch nur Siebte, sie hat sich sehr geärgert, aber am Samstag hat es besser geklappt für Nicole Schmidhofer, die ja schon im vergangenen Jahr beide Abfahrten gewonnen hat. Hat also am Samstag auch wieder die Abfahrt in Lake Louise gewonnen. Sie gewann mit 13 Hundertstel Vorsprung auf Michaela Schifrin, die auf Platz 2 landete, und Dritte wurde, auch sehr überraschend, Francesca Massaglia, 43 Hundertstel dahinter. Nicole Schmidhofer hat sich sehr geärgert über ihr erstes Rennen, denn da hat sie Kleinigkeiten einfach nicht umgesetzt. Sie hat zum Beispiel bei den Sprüngen nicht gut ausgesehen, da ist ziemlich durchgestreckt, ist natürlich ungünstig, vor allem wenn man die Strecke in Lake Louise kennt, wo man dann ein langes Gleitstück, vor allem im Zielbereich, nach dem Zielsprung hat. Da hat sie sich sehr geärgert und das hat sie motiviert fürs zweite Rennen, wie sie dann auch nach ihrem Sieg erzählt hat.
It was a really good run, like yesterday. Yesterday was two small problems. One part with the snow, I was a little bit out of the line,
And the second was the last jump was really bad yesterday, and this is what I made better today. Mm-hmm. And yeah, I feel I'm very full of self-confidence, and I tried to bring my best skiing down, and yeah, today I showed my best skiing, and I'm really happy that I was, yeah, just a small, but I was the fastest, and was really nervous when Michaela was during the race, because mm-hmm. she was so fast in the first part. But yeah, I'm very really happy that it's yeah enough for a win.
Nicole Schmidhofer entwickelt sich also so ein bisschen zu einer Expertin für die Rennen in Lake Louise. Sie hat jetzt die letzten drei der letzten vier Abfahrten in Lake Louise gewonnen. Und was man eben auch nicht vergessen darf, Michaela Schifrin als Technikspezialistin eigentlich, aber mittlerweile, wir wissen es natürlich, eine absolute Allrounderin auf Platz 2 gefahren. Nur 13 Hundertstel haben ihr gefehlt, und Nicole Schmidhofer hat dann auch gesagt, da ist sie nochmal wirklich sehr nervös geworden. Mit Startnummer 12 ist sie gekommen, die Michaela, und hätte sie fast noch abgefangen. Aber Nicole Schmidhofer, und da muss ich der Tobias vielleicht auch ein bisschen ja, jetzt österreichisch Unterricht geben, um zu erklären und zu verstehen, wie Nicole Schmidhofer dieses Rennen gewonnen hat. Ja. Und zwar geht es darum, dass sie im oberen Streckenabschnitt gar nicht unbedingt die schnellste war, aber dann, wir kennen schon aus den Herrenrennen, die Passage Fischnetkurve und dann hinein in den Followway. Da hat sie eine Linie gewählt, ja, die sehr direkt war. Da hat sie riskiert von der Linie her, und das Wort, das goldene, das Schlüsselwort, das man da verwenden muss, ist da fahren. Sie hat es geschafft, diese riskante Linie, die direkte Linie, eben noch zu erwischen, fahren zu können. So könnte man das eigentlich umschreiben. Das hört man immer wieder von österreichischen Fahrern und Fahrerinnen, dieses Wort. Sie hat es da verstanden, eben auch wirklich das Tempo mitzunehmen in die Gleitpassagen, die dann unten noch gewartet haben, und hat dort eigentlich die meiste Zeit herausgeholt. Ja? Ziemlich beeindruckend, wie sie sich wohlfühlt in Lake Louise. Und dann kommen wir vielleicht, Tobias, zum absoluten Highlight aus deutscher Sicht natürlich, zum dritten Rennen des Wochenendes. Denn da gab es einen Sieg für Viktoria Rebensburg.
Vicky, so ist es. Also ich will vielleicht noch ergänzen zum Freitag und zum Samstag. Da war das aus deutscher Sicht schon ganz in Ordnung, vor allen Dingen Freitag, der schon angesprochene vierte Platz von der Vicky. Da hat sie gezeigt, dass sie, ich hatte es ja schon angekündigt in der Saisonvorschau und auch letzte Woche, dass ich bei ihr das Gefühl habe, schon seit längerer Zeit, dass sie in den Speed-Disziplinen irgendwie näher dran ist gefühlt als in ihrer eigentlichen Paradedisziplin, dem Riesenslalom. Es hängt meiner Meinung nach einerseits mit der Konkurrenz zusammen. Die ist im Riesenslalom einfach irgendwie geballter, und es sind immer zwei Läufe. Dann ist da immer diese Schifrin, die immer vorne wegfährt, oder die Vlhová und ne, Holdener und Bassano und Brignone und was wir da nicht alles haben. Und ich habe das Gefühl, die Vicky fühlt sich inzwischen super, super wohl in den schnellen Bereichen. Und ja, es hat mich nicht überrascht, die Performance am Freitag schon, dass sie da so gut dabei war. Kira Weidle Achte geworden am Freitag, und am Samstag ist Kira Weidle Sechste geworden. Tolle, tolle Performance der jungen Deutschen, die ja, hatten wir letzte Woche gehört, die Rückenprobleme hatte. Das nur am Rande, zurück zu Viktoria Rebensburg. Und am Samstag, die Fahrt ist ja nicht so gut ausgegangen. Da hat sie sich auch schon im Ziel geärgert. Sie war die Startnummer 3 und hatte schon gemerkt, das hat nicht so hingehauen. Und dann ist bei Viktoria Rebensburg immer dieses Ding, wenn sie Wut im Bauch hat, dann ist sie richtig gut. Weil technisch sauber fährt sie eigentlich immer. Ja, das ist das, was sie auszeichnet. Sie hat dieses Skigefühl einfach so drinnen und kommt natürlich von diesen technischen Bereichen und fährt unglaublich sauber Ski. Was ihr manchmal aber abgeht, ist einfach diese letzte Aggressivität, diese letzte Konsequenz. Und man hat genau gemerkt am Sonntag, boah, die Vicky ist richtig wütend auf sich selber, dass es am Samstag nur der 9. Platz wurde. Und dann auch hier wieder oben war das alles technisch sehr sauber und dann hat sie aber Vollgas den Turbo gezündet. Also wie dieser Vorsprung auch angewachsen ist, ich glaube zwischen der zweiten und dritten Zwischenzeit, das war ja irre. Also da hat sie einen Riesensprung gemacht und da hat sie den Grundstein gelegt. Also oben technisch sauber, dann war die Aggressivität endlich da und hat das super gut durchgezogen im Mittelsektor, hat den Speed voll mit nach unten genommen. Und ja, Riesenerlösung, Erleichterung fürs gesamte deutsche Damenteam, weil im letzten Jahr musste sie bis zum Saisonfinale in Soldeo warten, bis sie ihren ersten Saisonsieg eingefahren hatte. Da lag ein Jahr dazwischen, zwischen ihren letzten Weltcup-Siegen. Dann kam sie jetzt nicht so gut rein in die Saison. Sölden war zum Abhaken, aber gut, Sölden ist Sölden, wissen wir eh. Und dann in Killington, ja, siebter Platz. Und sie hat von einem Schritt nach vorne gesprochen, aber so ganz zufrieden war sie nicht. Dafür ist sie zu gut, hat auch an sich selbst einen zu großen Anspruch. Und dann zündet sie diese Rakete und das im ersten Super-G des Jahres. Ja, sie hat jetzt die letzten zwei Super-Gs gewonnen. Das ist eine richtige Ansage. Und ich bin mir sicher, dass sie da voll dabei sein wird, die ganze Saison über. Vor allen Dingen, was den Super-G angeht. Und ja, ich bin happy. Jetzt stehen wir hier am 9. Dezember, nehmen wir auf, haben schon zwei Siege für den Deutschen Skiverband. Passt, würde ich sagen. Ja. Und soll ich noch aus der WhatsApp zitieren? Ich wollte dich schon ärgern, dass Österreich jetzt einen Sieg mehr als Deutschland hat. Und dann kam die Wiki. So oder so ähnlich hast du mich dann kontaktiert, Lukas.
So circa vielleicht, ja. Nein, mich hat's jetzt auch gerissen, wie du gesagt hast, die Wiki hat die letzten zwei Super-Gs gewonnen. Stimmt natürlich. Ja, die hat ja auch schon das Finale gewonnen.
Genau.
Nicht schlecht, ja, beeindruckend. Ja. Und jetzt haben wir so lange über sie geredet, jetzt lassen wir auch sie einmal zu Wort kommen, wie sie diesen Sieg im Super-G empfunden hat.
So, tell me what was going through your head while you were on that course, because obviously you won the race, but your run looked the cleanest, the most aggressive out of everybody today.
Yeah, like you said, I was skiing smooth, I felt. I didn't feel like I was totally all over the place. Sometimes in Super-G that's also a good sign when you're like, yeah, pushing and when you get late and everything like that. But yeah, the snow was really nice to ski. It's cold today, so it was aggressive and also not too fast from the speed.
How has the transition been for you going from tech into speed so far this season?
Yeah, well, right now here... Well, right now here, everything was for sure good. I had a good transition from GS to speed. Let's see how it will be the other way around from speed to GS.
And what is your game plan going into Europe to help manage doing such a big program?
Yeah, I mean, we have to see. We have to first stay calm and really for sure think what's necessary to do and also necessary in terms of training. Because when you race every discipline, then it's tough to squeeze in some, for me, GS sessions, which are also really important over the whole season. So we have to see. Like, for sure, take care of all the factors around. Also see what's going on in this situation right now, how I'm feeling, and then make some decisions. But for sure, you cannot race all events.
So are you looking to focus on more technical events, or are you looking to focus on speed, or are you just shooting to do overall?
Well, right now, I mean, when I look at my results, the speed results are better than the GS results, but for sure my goal is also in GS. I know I can ski fast in this discipline too, and yeah, I also want to be back on the top of the podium in GS, so that's why I need to put in a little more work in this discipline to find my right feeling again, and then hopefully I can, yeah, also be there in this discipline.
Ja, wir haben Victoria gehört und super Bedingungen, super Schnee, sagt sie, sie hat sich total wohlgefühlt, da lief ihr wirklich alles rein. Aber natürlich sagt sie auch, und sie hat auch den Anspruch, auch im Riesenslalom, dann ihre eigentlichen Paradedisziplin. Ist sie es noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Saison richtungsweisend. aber dass sie auch da wieder aufs Podium will und dass sie da mehr Arbeit investieren wird. Und ich traue ihr alles zu. Also wenn sie mal reinkommt und wenn der Kopf mal mitspielt, dann kann die auch im Riesenslalom wieder ganz, ganz oben stehen. Und sie hat jetzt mit Super-G und Abfahrt noch zwei Trümpfe in der Hinterhand. Also super Voraussetzungen für eine geile Saison von ihr. Freue ich mich drauf. Und Lukas, ich muss ja sagen, dieses Rennen habe ich dann wirklich live getickert für Chiemgau 24. Und in dem Moment, wo ich auf die bei uns im Redaktionssystem alles geschrieben, Überschrift, furioser Lauf, Rebensburg gewinnt in Kanada, und dann drücke ich auf Speichern und dann sehe ich da oben die Startnummer 31.
Bist nochmal ins Schwitzen gekommen wahrscheinlich,
aber
gell?
Ja? Ich fange an zum Schwitzen, hat der Assinger damals immer gebrüllt.
Ah ja, stimmt, ja genau. So, ja, so Nicole De Lago nämlich, ja, genau. Nicole De Lago mit Nummer 31 ist noch auf Platz 2 gefahren. 35 Hundertstel haben mir am Ende gefehlt auf den Sieg. Aber ja, nachdem sie, ich kann mich noch erinnern, im letzten Jahr hat sie sich irrsinnig gefreut, dass es damals Rennen in Gröden gegeben hat, denn sie ist, glaube ich, dort ziemlich in der Nähe aufgewachsen und ist dort schon als kleines Kind herumgefahren und ist dort dann auch Zweite geworden, gleich in der Abfahrt, und jetzt also auch erstmals im Super-G so ein Top-Ergebnis, Platz 2 für Nicole De Lago, die junge Italienerin. Ja, es ist mir genauso gegangen. Ich war bei Spox im Dienst und habe auch schon eigentlich alles vorbereitet gehabt auf Rebensburg-Sieg und das muss ich auch sagen, auf einen Podestplatz von Stefanie Venier, denn die Fahrt von De Lago hat dann auch Venier vom Podest gekippt. Sie ist dann Vierte geworden im Super-G und Stefanie Venier hat wirklich ein verrücktes Wochenende eigentlich hinter sich. Am Freitag noch auf Platz 3 gefahren, gutes Rennen von ihr in diesen nicht allzu einfachen Bedingungen. Da haben wir 45 Hundertstel gefehlt und dann in der zweiten Abfahrt große Schrecksekunde eigentlich. Schon im oberen Streckenabschnitt ist sie ja eigentlich wild zu Sturz gekommen, ist dann auch in dieses Fangnetz reingekracht. Aber glücklicherweise, also die Beine hat sie da gut auch unter Kontrolle gehabt, hat sie durchgestreckt und es hat ihr fast gar nichts getan. Sie hat dann ein bisschen gesagt am nächsten Tag, der Rücken hat ihr geschmerzt, sie hat brav eingeschmiert, dass das ein bisschen besser wird, dass es sich auch ein bisschen entspannt, die Muskulatur. Und dann gleich tags darauf, nach diesem relativ wilden Sturz eigentlich, muss man sagen, noch auf Platz 4 gefahren. Also Respekt, Hut ab vor dieser Leistung auch, ja. Obwohl sie dann eben keinen Hut mehr am Sonntag bekommen hat. Generell muss man sagen, wirklich das erste Speed-Wochenende für die ÖSV-Damen richtig gut verlaufen, eben mit dem Podestplatz von Vigny am Freitag, mit dem Sieg am Samstag von Nicole Schmidhofer, aber auch abgesehen davon, Nina Ortlieb mit dem besten Weltcup-Ergebnis am Freitag, Platz 4 in der Abfahrt, dann haben wir einfach generell noch dieses Team von 5, 6 Fahrerinnen eigentlich, die immer für einen Podestplatz oder sogar für einen Sieg gut sind. Ich denke dann noch an eine Miriam Puchner, an eine Ramona Siebenhofer oder an eine Tamara Tippler, die also dieses, ja, auch wenn sie vielleicht im Technikbereich, vor allem im Riesenslalombereich, ein bisschen schlechter ausschaut, im Speed sind wir wirklich, ist Österreich da richtig gut aufgestellt, das muss man auch sagen. Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Tobias, ist vielleicht die eine Dame, die diesen Weltcup natürlich jetzt schon dominiert, wenn man auch auf den Gesamtweltcup blickt. Mit 472 Punkten hat sie da schon doppelt so viele Punkte wie die Zweitplatzierte, die übrigens Viktoria Rebensburg ist jetzt, mit 235 Punkten.
Danke, Lukas, dass du sagst, ja.
Genau, hat also doppelt so viele Punkte schon als die Zweitplatzierte, weil sie eben auch an diesem Wochenende fett gepunktet hat.
Ja, wir haben ja schon über sie gesprochen vorhin, also weil sie ja entsprechend auch Zweite wurde. Und ja, du, wenn sie gesund bleibt, was ich und wir alle ihr wünschen, Haken dahinter, Gesamtweltcup-Sieg an Michaela Schifrin. Wie willst du ihr gefährlich werden? Weil, also, jetzt rechnen wir mal alles durch. Wir haben jetzt eine Viktoria Rebensburg, die in der Abfahrt im Super-G und auch an einem sehr guten Riesenslalom-Tag da jeweils die Schifrin schlagen kann. Aber die letzten von den letzten 10 Slaloms oder noch mehr hat sie nur einen nicht gewonnen, Michaela Schifrin. Und sie gewinnt jeden Slalom mit Minimum 1,5 Sekunden Vorsprung. Und es sind im Rennkalender, sind es glaube ich 11 oder 12 Slaloms bei den Damen, die da stehen. So, das sind dann also rechne diese Serie hoch. Lass sie da davon 10 von 12 Slaloms gewinnen. Und ihr ist ja zuzutrauen, dass sie alle gewinnt. Dann hat sie da schon mal 1000 Punkte. 1000. die anderen nicht haben. Und dann, wenn es drauf ankommt, kann sie im Riesenslalom einen Sieg holen, kann sie in der Abfahrt einen Sieg holen, kann im Super-G einen Sieg holen, kann bei Parallel-Events Siege holen. So, wie willst du auf so jemanden 1000 Punkte Rückstand aufholen? Ist nicht möglich. Wenn sie gesund bleibt, Haken dahinter, durchgelaufen.
Genau, wenn sie sich nicht verletzt, Klopf auf Holz, dann ist dieser Gesamtweltcup wahrscheinlich schon jetzt entschieden. Im Abfahrtsweltcup schaut es so aus, dass Esther Ledezka derzeit führt mit 150 Punkten vor Nicole Schmidhofer und Corinne Sutter. Das wird dann wahrscheinlich das Spannendere sein bei den Damen. Und ich bin wirklich auch noch gespannt, ob sich Michaela Schifrin gewissermaßen ein bisschen auf den Abfahrtsweltcup konzentrieren will, weil ihr ja diese Kugel aus dem letzten Jahr, wo sie fast alles gewonnen hat, die Kugel fehlt ihr noch. Das soll es derweil gewesen sein von den Damen. Wir schauen uns in Kürze an, was die Herren beim Wochenende in Beaver Creek gemacht haben.
Jetzt kommen wir zu den Herren der Zunft, wie Lukas schon angekündigt hat. Und da gab es am Freitag auch eine echte Überraschung und eine Premiere. Marco Odermatt hat den Super-G, der lief am Freitag in Beaver Creek in Colorado in den USA, hat Marco Odermatt aus der Schweiz, ein ganz junger Athlet, hat den Super-G gewonnen vor Alexander Armod Kilde aus Norwegen und Dritter wurde, ich nehme es vorne weg, der immer noch Führende im Gesamtweltcup, der Matthias, der Mottl Meier. Und ja, ich habe dann von Lukas eine WhatsApp bekommen und das war eine sehr erfreute WhatsApp, weil, Lukas, du hattest diesen Namen Marco Odermatt schon bei der Saisonvorschau in den Ring geworfen und hast gesagt, du traust ihm extrem viel zu. Und ich muss sagen, Lukas, du hast recht behalten. Erzähl uns was.
Ja, ich glaube, ich habe ihn in die Top 3 im Gesamtweltcup getippt. Und jetzt hat er endlich einmal dieses Potenzial, das ihm so viele irgendwie nachsagen, auch wirklich gezeigt. Und überraschenderweise hat er es gezeigt in einer Disziplin, wo man ihn bis jetzt nicht so stark eingeschätzt hätte, nämlich im Super-G. Und dieser Sieg, ja, der ist ganz interessant eigentlich zustande gekommen. Er ist schon mit der Startnummer 2 gefahren. Beim Super-G natürlich immer ein bisschen unsicher, weil es gibt keine Trainingsläufe. Mit der Startnummer 2 wirst du allerhöchstens ein paar Sekunden noch sehen können von demjenigen, der vor dir sich runterschmeißt, die Piste. Das heißt, du musst eigentlich das umsetzen, was du dir wirklich in der Besichtigung genau angeschaut hast. Das hat der Marco Odermatt gemacht. Und dann ist es aber, wie heißt diese Passage? Ich glaube, Russi is right, müsste es sein. Dort hat er ein Tor wirklich fast nicht mehr erwischt. Es ist wirklich extrem eng geworden. Und es hat ihn dann sogar beinahe verkantet, wie man dann in der Zeitlupe auch gesehen hat. Es war wirklich gar nicht so weit weg von einem Sturz. Aber das Gute daran war, dass er eben dort volles Risiko gegangen ist. Und ich glaube, diese Startnummer hat ihm letztlich auch gut getan. Denn man hat dann doch gesehen, die darauf gekommen sind danach, die haben durchaus auch ein bisschen Tempo rausgenommen, sind ein bisschen taktisch gefahren und haben es aber wirklich übertrieben mit dieser Maßnahme. Ja, da denke ich zum Beispiel an einen Vincent Griechmeier. Ja, der ist dann Siebter geworden, dem fehlen aber schon 7/10. Ein Dominik Paris, 13. geworden, über eine Sekunde hinter Odermatt. Die haben vielleicht dort auch ein bisschen zu viel rausgenommen und das war eigentlich das große Glück von Marco Odermatt, dass er recht unbekümmert zu dieser Passage gekommen ist und dadurch auch gar nicht so viel an Tempo verloren hat, obwohl es eben sehr eng geworden ist. Hören wir mal kurz rein, wie er diesen Sieg, diese Siegfahrt empfunden hat.
Yeah, I don't really know, I guess. I tried to do my best also after the mistake, so I just didn't want to break there, and so I went full speed there and lost not so much speed, so it was possible to do a good run.
Also er weiß selber gar nicht so genau, wie diese Siegfahrt zustande gekommen ist, aber eins war ihm klar, er wollte auf keinen Fall irgendwie abbremsen. Und das war eben sein Motto. Und dann ist er noch gefragt worden, was ihm denn so die Konkurrenten gesagt haben, wie sie auch im Ziel angekommen sind und ihm dann zu seiner Fahrt gratuliert haben.
Yeah, first with my bib number, I think the most of the guys watched me at the top and they came down and said, oh, that was crazy, we didn't expect that you make it to the finish line. And that was the first emotions, but then of course all the guys, I guess they were happy for me and the Swiss guys of course, and it was a really nice moment there.
Also eine irre Fahrt von Marco Odermatt, die den ersten Sieg im Weltcup eingebracht hat. Und diese Schweizer Festspiele, die wir am Freitag schon gesehen haben, sind dann gleich am Samstag fortgesetzt worden, denn am Samstag in der Abfahrt von Beaver Creek hat Bert Voits das Rennen gewonnen. Er hat seinen Titel aus dem Vorjahr sozusagen verteidigt, erneut auf verkürzter Strecke, so wie im Vorjahr. Bert Voits hat gewonnen vor zwei Zweitplatzierten, nämlich Johann Claret und Vincent Griechmeier mit 41 Hundertstel Sekunden. Müssen sich diesen zweiten Platz teilen. Und auf Platz 4 auch noch aus österreichischer Sicht erfreulich. Da freuen sich wirklich viele mit Hannes Reichelt, dem dann 43 Hundertstel gefehlt haben, auf Voits 2 Hundertstel auf diesen zweiten Platz und auf das Podest. Das war wirklich auch eine gute Leistung von Hannes Reichelt, der ja im Sommer ein paar Störfeuer und Nebengeräusche abseits vom Training auf der Vorbereitung zur Weltcup-Saison hatte. Und ich bin nicht alleine, auch du, Tobias, darfst dich ja etwas freuen, denn auch ein überraschendes Ergebnis aus deutscher Sicht hat es gegeben in dieser Abfahrt.
Absolut. Also auch da, ich habe das Rennen live getickert und nach 30 hört man eigentlich auf. In den schnellen Disziplinen hat natürlich dann noch so ein halbes Auge drauf auf die ersten 3, 4, die da noch so kommen. Und dann plötzlich hatte ich eigentlich schon geschrieben, Enttäuschung für das deutsche Team. Thomas Dresen wird als 18. war er zu dem Zeitpunkt. Bester Deutscher, da hat man sich natürlich mehr erhofft. Und dann plötzlich fährt Dominik Schweiger aus dem Nichts gefühlt, fährt Dominik Schweiger auf den 7. Platz vor und war am Ende im Ziel nur 64 Hundertstel hinter Voits zurück und aufs Podest, lass es mich rechnen, Lukas, sind es nur 23 Hundertstel gewesen, die ja letztlich hinter Claret und Griechmeier zurücklag. Also woher das jetzt plötzlich kommt, frag mich nicht. Ich kann es dir nicht beantworten. Dass er ein guter Skifahrer ist, das wissen wir, aber das beste Weltcup-Ergebnis von Dominik Schweiger, der ist jetzt zweimal in seiner Karriere. Schweiger ist Jahrgang 91, also ist jetzt auch keiner mehr, der dann irgendwie hier Anfang 20 ist und gerade frisch im Weltcup ist, sondern der ist schon länger dabei. Und zweimal ist er in die Top 10 gefahren und das letzte Mal war ein Parallel-Riesenslalom in Alta Badia 2015. Und dann kommt so einer daher und fährt in der Abfahrt auf Platz 7. Wow, also Riesenrespekt, habe ich ihm nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Fahrt auch nicht gesehen, die TV-Bilder waren schon weg im deutschen Fernsehen. Da waren wir schon drüben in Lake Louise, weil die Herren ja angefangen haben an diesem Wochenende. Die Rennen waren zuerst und dann ist das TV-Bild natürlich rüber geswitcht. Mit Startnummer 41 brauchst du in der Regel ja auch nicht drauf sein als TV-Anstalt. Und deswegen habe ich die Fahrt nicht gesehen, aber die Zeit ist klasse und es freut mich sehr. Wird ihm hoffentlich sehr, sehr gut tun, wenn eine Weltmeisterschaft wäre. In diesem Jahr, dann hätte er jetzt die Qualifikation eigentlich schon sicher für die WM und das zu so einem frühen Zeitpunkt. Es ist natürlich keine WM, aber nur so als Hintergedanke, was dieser Platz im deutschen Team auch wert ist. Und ich bin sehr gespannt, ob er daraus jetzt die Lehre zieht, dass es geht und dass es kann und ob er das bestätigen kann. Also dem deutschen Team würde es nicht schaden, weil, um das vielleicht, Lukas, noch kurz dann abzuschließen, ja, meine Analyse zu den Deutschen fällt halt relativ knapp aus, weil die Ergebnisse ja leider nicht so waren, wie wir es uns erhofft haben. Im Super-G war der Andreas Sander 14. bester Deutscher, Thomas Dresen auf Platz 27. Dann hatten wir eben den Ausschlag nach oben mit Dominik Schweiger. Das hat das Wochenende aus Herrensicht so ein bisschen gerettet mit dem 7. Platz. Aber auch dann Dresen 19., Romet Baumann 29., gerade noch in die Punkte gekommen. Peppi Ferstl, das war, diese Strecken in Nordamerika waren eh nie seins. Das war letztes Jahr schon so. Und dann noch diese Handverletzung aus Sölden, der braucht einfach Zeit. Bei ihm rechne ich damit, dass er dann, wenn es nächstes Jahr in die wichtigen Rennen in Europa geht, PS Kitzbühel-Sieger, Lukas, wird er da sein. Und er soll sich jetzt alle Zeit nehmen. Und dann hoffe ich, dass das besser wird. Ja, und dann insgesamt kein gutes Wochenende für die deutschen Herren. Zu Thomas Dresen, auf den wir natürlich immer ein besonderes Auge haben. Und natürlich dieses Rennen in Beaver Creek, wo er sich vor einem Jahr so schwer verletzt hat, auch unter ganz besonderen Vorzeichen stand. Er selber sagt, das hatte das komplett ausgeblendet. Das glaube ich ihm auch so. So tickt Dresen nicht, dass er so verkopft ist und da deswegen ängstlich reingeht. Da wäre er auch nicht an den Start gegangen. Das wäre ihm auch nicht zu raten gewesen. Aber ihm hat so ein bisschen der Punch, die Aggressivität gefehlt. Er ist ein bisschen zu zögerlich angegangen und du kannst das Rennen in Beaver Creek, sowohl Super-G als auch Abfahrt waren so ein bisschen parallel. Du kannst dieses Rennen da oben nicht gewinnen, aber du kannst es verlieren. Und bei ihm war es dann im Endeffekt so, dass er schon oben nicht wirklich voll reingegangen ist, nicht dieses Tempo aufgenommen hat, dann nicht in die wichtigen Passagen mit dem entsprechenden Speed reingekommen ist und oben ja schon in beiden Rennen super weit zurück war. Egal, abhaken. Dresen hat sehr gut im Training performt, das wird er mitnehmen. Er hat auch diese ganze Geschichte rund um Beaver Creek und Thomas Dresen, was natürlich überall Thema war, hat er auch rumgebracht. Und er ist nach wie vor einer der Besten und er wird es wieder zeigen. Und ja, soll ich auch schon kurz zum Super-G?
Ich hab noch zwei Anmerkungen.
Ja, gerne.
Und zwar hat der Thomas Dresen im ORF gesagt, bei der Besichtigung, von wegen, er weiß gar nicht, wie saublöd er sein hat können da im Vorjahr, dass es ihn da so geschmissen hat. Er hat sich also eigentlich bei der Besichtigung fürs erste Training nochmal so richtig geärgert über diesen Sturz und über diese schwere Verletzung. Und das Zweite ist, beim Super-G noch am Freitag, was mir aufgefallen ist, dieses Rennen ist ja eigentlich im oberen Streckenabschnitt schon entschieden worden. Da gab es extreme Zeitunterschiede. Und was mir aufgefallen ist, oder meine Theorie, These, wie auch immer, ist, dass die Riesenslalomfahrer sich dort eben schon ein bisschen leichter getan haben. Wir haben den Marco Odermatt, der das Rennen gewonnen hat. Wir haben aber auch einen Matthias Mayer, wo wir wissen, dass der eigentlich ganz schön gut Riesenslalom fahren kann auch. Das hat er in Sölden gezeigt und dann auch am Sonntag in Beaver Creek. Aber auch ein Alexis Pinturo, der dann Vierter geworden ist, auch nicht schlecht. Also da hat es vielleicht auch ein bisschen geholfen, wenn man die Schwünge vom Riesenslalom gewohnt ist. Und dann können wir, glaube ich, jetzt auch dementsprechend auf den Sonntag schauen, auf den Riesenslalom. Und Tobias, du hast ja schon deine nüchterne Analyse losgetreten, vielleicht auch deswegen, weil es eben am Sonntag dann gar nichts zu holen gegeben hat für die Deutschen. Der Vorjahressieger Stefan Luitz ist schon im ersten Durchgang ausgefallen. Es hat aber erneut einen Premierensieger gegeben, und zwar hat Tommy Ford, und das wird alle US-amerikanischen Fans dann sehr gefreut haben, seinen ersten Weltcupsieg eingefahren. Ziemlich sensationell und ziemlich beeindruckend, denn er hat 8 Zehntel Vorsprung auf Henrik Kristoffersen herausgefahren. Dritter Platz live Christian Nestvold Haugen, der sympathische Norweger mit großartigen Deutschkenntnissen und einem unglaublich schönen Namen, ist dann Dritter geworden mit 1:23 Rückstand. Das war so wirklich kaum zu erwarten, aber Tommy Ford hat vielleicht auch seinen Heimvorteil wirklich sehr gut ausgenutzt. Die Fahrer reden ja immer wieder davon, dass die Schneebedingungen auch in Amerika deutlich andere sind, als sie das von dem Schnee in Europa gewohnt sind. Also das hat sicher auch dazu beigetragen. Und es war ja auch ein bisschen ein schräges Rennen, denn im ersten Durchgang vor allem hat es immer wieder eine Unterbrechung gegeben, aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse. Es hat geschneit, es war ein ordentlicher Nebel drinnen in der Strecke und daraufhin hat sogar die FIS das Rennen ab und zu unterbrochen. Da hat man also wirklich so schlecht gesehen, dass sie gesagt haben, das macht keinen Sinn. Das ist natürlich auch keine einfache Situation für den einen oder anderen Läufer. Und da hat man sich auch gedacht, vielleicht war das ja auch ein bisschen den Bedingungen, den Verhältnissen geschuldet, dass der Tommy Ford die Zwischenbestzeit nach dem ersten Durchgang inne hatte. Aber man muss wirklich sagen, Chapeau, also dass er dann im zweiten Durchgang nochmal so eine starke Leistung zeigt und sogar nochmal, und zwar ordentlich Zeit rausholt auf Henrik Kristoffersen. Das hätte keiner erwartet, so in dieser Form. Und mit 8 Zehntel, ja, das ist ein ordentlicher Vorsprung, das muss man schon sagen. Und hören wir uns vielleicht auch einmal ganz kurz an, was Tommy Ford zu diesem Rennen, zu seinem großen Triumph zu sagen hat.
I'm just sticking to what I know and really trusting my skiing from first run, second run, training last week. I've been building into this over the last couple of weeks and got to race Super G, which was cool. And then, yeah, taking day off, rebuild some energy and here we go.
Tommy Ford feiert also seinen ersten Weltcup-Sieg und dahinter auf Platz 2 Henrik Kristoffersen, der natürlich auch im Rennen um den Gesamtweltcup wieder Boden gut macht. Ich muss natürlich an dieser Stelle anmerken, schauen wir uns den Gesamtweltcup kurz an. Erster Platz Matthias Mayer, zweiter Platz Vincent Griechmeier. Wir haben eine österreichische Doppelführung. Das tut gut, aber es ist natürlich noch sehr früh in der Saison. Dritter Platz Dominik Paris. Und eben auf Platz 4 dann schon Henrik Kristoffersen. Was bedeutet denn jetzt dieses Rennen oder diese Rennen, dieses Wochenende, Tobias, für dieses Rennen um den Gesamtweltcup?
Genau, zu Tommy Ford vielleicht noch eine Anmerkung. Mhm. Es ist der erste Sieg eines US-Skifahrers, also der Herren, seit 2017.
Und zwar hat das wird wahrscheinlich der Ted Ligety gewesen sein.
Nein, das ist Travis Genong. Hat,
da schauen.
Ja, hat im am 27. Januar die Kandahar-Abfahrt im Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Aha. Und ich finde es schon krass, also Lukas, dass das so lange her ist für eine so erfolgsverwöhnte Nation bei den Herren auch mit Bodie Miller und mit Ted Ligety. Also und natürlich bei den Damen mit einer Überfliegerin Michaela Schifrin, dass das so lange her ist, weil Mai, das sind fast 3 Jahre, gell? Und das ist echt ein richtiges Brett. Also umso mehr sei es ihm und den Amerikanern vergönnt. So, aber jetzt Thema Gesamtweltcup. Und ja, das, also du hattest Panthiro, glaube ich, als Sieger getippt, oder?
Ja, schauen wir mal, ob wir das schon bald ändern müssen.
Also Lukas, so wird es nämlich nichts, weil so gut es war mit dem vierten Platz, den er im Super-G rausgefahren hat, und das war am Freitag, und da habe ich mir gedacht, wow, das ist jetzt ein richtiges Statement von Panthiro. Also so wird es was. Ja? Das sind genau die Sachen, die du brauchst, dass er in seinen Disziplinen, im Riesenslalom, dass er da gut dabei ist, dass er hier Punkte holt. Und dann kann er sich auch, in Levi war es, glaube ich, wo er den Nuller gemacht hat, oder? Im Slalom.
Ja, genau.
Genau. Dann kann er sich sowas auch ab und an mal erlauben. Sollte nicht so oft passieren. Aber der ist dann im Riesenslalom, ist er halt dann 17. am Ende des Tages geworden. Und ganz ehrlich, so gewinnst du den Gesamtweltcup nicht. Weil wir haben jetzt nicht mehr diese Zeit von Marcel Hirscher, wo er da vorne alles wegfährt, sondern es sind jetzt halt viele mit dabei. Ja, und so ein Matthias Mayer, der dann konstant in seinen Stammdisziplinen im Speedbereich performt und da dann auch im Riesenslalom fährt und 2 Plätze hinter Panthiro ist, ja, als 19. am Ende des Tages. Ja, da muss Panthiro halt in seinen Stammdisziplinen, darf er sich halt nicht mehr viel erlauben. Und Kristoffersen, der mit in Sölden nicht gut reingekommen ist, der scheint sich jetzt stabilisiert zu haben. Und der weiß schon, aha, das ist jetzt die Gunst der Stunde und die kann ich nutzen. Und dann bin ich jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, wie sich das über die Saison hin weiterentwickelt. Wenn wir beim Thema Gesamtweltcup sind, Dominik Paris, der wird sich auch mehr erhofft haben jetzt aus den ganzen Geschichten. In Lake Louise war das gut, da hat er ja konstant auch gepunktet. Aber in Beaver Creek, ja, da wird er nicht zufrieden sein. Also das kann nicht der Anspruch sein, dass er da 13. im Super-G geworden ist und 11. in der Abfahrt wurde. Nee, da muss mehr kommen, wenn er die große Kristallkugel holen will. Weil in diesem Jahr darfst du dir halt nicht viele Aussätze erlauben, weil die Konkurrenz ist so breit, ja, und in so vielen verschiedenen Disziplinen dann auch unterwegs. Wenn wir uns jetzt mal die Gesamtwertung anschauen, wir haben ja da wirklich einen bunten Mix, ja, aus allen möglichen Disziplinen und Bereichen. Da sind schnelle Jungs dabei, da sind die Techniker-Jungs dabei. Und ich glaube, uns steht da eine ganz spannende Geschichte ins Haus. Pole Position, meiner Meinung nach, momentan Henrik Christoffersen auf dem 4. Platz mit 40 Punkten hinter Meier.
Ja. Ich würde dir ja gerne ein bisschen widersprechen, aber es ist wirklich so, der Henrik Christoffersen schaut derzeit ja fast am stärksten aus. Er konzentriert sich auf seine zwei Disziplinen, Slalom, Riesenslalom. Gut, wir kriegen dann die Kombis dazu, wir kriegen die Parallelrennen noch dazu. Vielleicht hat sich der Pointereau auch ein bisschen übernommen, indem er ja ein bisschen mehr Speed trainiert hat und dort die Punkte rausholen will. Und dann hat er aber vergessen, hey, eigentlich sollte ich auch... Ja, beim Technik, natürlich wird er es trainiert haben, aber natürlich, vielleicht hat er da auch ein paar Körner zu viel gelassen, aber es lässt ja jeder hin und wieder aus jetzt, das haben wir schon gesehen, Matthias Mayer am Samstag 31. geworden, gut, die undankbare Start Nummer 1, aber trotzdem da eben auch einen Nuller gehabt. Bei Matthias Mayer muss man vielleicht auch noch dazu sagen, er hatte im Training, im Riesenslalom-Training, einen relativ wilden Sturz, muss man sagen, da hat es ihn auf das Becken geschmissen, war sicher schmerzhaft, deswegen war man umso überrascht eigentlich, dass es schon am Freitag Platz 3 wieder geworden ist im Super-G. Ja, aber unterm Strich hat derzeit aktuell jeder so einen Umfaller dabei. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Eins muss ich noch erwähnen, nämlich diesen Riesenslalom am Sonntag aus österreichischer Sicht. Das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte überhaupt für den ÖSV in einem Herren-Riesenslalom. Eben, Matthias Mayer, Platz 19, bester Österreicher. Ja, nach Platz 15 ist er, glaube ich, geworden in Sölden. Also wieder eigentlich ein gutes, solides Resultat. Aber die Frage ist eben trotzdem, jetzt hat er 12 Weltcup-Punkte geholt in dieser Disziplin. Wird ihm nicht allzu viel weiterbringen. Aber sein Plan ist eben trotzdem, wenn es reinpasst in den Weltcup-Kalender, will er solche Rennen mitnehmen. Platz 21, Roland Leitinger, der zweite Österreicher in den Punkten. Und dann haben wir noch mit Markus Schwarz auf Platz 25 und Dominik Raschner auf Platz 28 zwei weitere in den Punkten. Markus Schwarz, ja, tut sich auch noch nicht allzu leicht. Es war ja auch sein erster Riesenslalom nach dem Comeback. Sölden hat er ja noch ausgelassen. In Levi haben wir ihn schon im Slalom gesehen. Da braucht er sicher noch mehr Zeit, aber immerhin zwei Läufe bekommen, aber ja, da wird er sich auch sicher von sich selber noch mehr erwarten. Also aus österreichischer Sicht fast schon Krisenstimmung, obwohl das Wochenende so gut begonnen hat, dann hat es schon wieder geheißen, am Montag jetzt, wo wir aufnehmen, waren schon wieder sehr negative Schlagzeilen zu lesen in Österreich. Der Riesenslalom, das werden wir nicht mehr hoch gewinnen, Tobias, das sage ich da sowohl bei den Herren als auch bei den Damen in diesem Jahr, aber dafür schaut es in den anderen Disziplinen, finde ich, gar nicht so schlecht aus und deswegen braucht man da gar nicht so draufhauen, wie das schon gemacht wird in Österreich. Aber die Standards sind halt eben hoch.
Ja, ich habe dir ja angeboten, Lukas, dass wir eine Selbsthilfegruppe für leidgeprüfte Technikerherren, Skifans aufmachen. Ihr könnt euch da gerne anschließen, weil auch beim deutschen Team schaut es bisher ja wirklich ganz, ganz mies aus. Schmied Alex, 20. geworden, ist in Ordnung, aber auch er hat mehr drin. Fritz Dopfer nicht im zweiten Durchgang, jetzt am Sonntag. Stefan Lulz, du hast es schon angesprochen, der ja zurückgekehrt ist nach Beaver Creek, wo er letztes Jahr gewonnen hat und dann diese ganze Sauerstoffaffäre ins Rollen kam. Stefan Lulz hat in jedem Rennen irgendwie einen Fehler drin. Das gehört bei ihm leider irgendwie dazu. Den hat er in Beaver Creek im ersten Lauf ganz oben gemacht. Und dann, auch das ist Stefan Lulz, wollte er das erzwingen und ist viel, viel zu riskant gefahren und war relativ schnell draußen. Und wenn wir schon beim Thema Selbsthilfegruppe sind, du hast vorhin so vom Namen Live Christian Nestwold Haugen geschwärmt. Also wenn man live tickert, dann bringen einen die Herren da schon ganz schön an die Grenzen. Live Christian Nestwold Haugen, Victor Mufar-Jeandé, Ryan Cochran-Siegel, Luca De Ali Prandini. Also ich habe richtig geschwitzt am Wochenende.
Du wünschst da mehr Siege vom Tommy Ford.
Ja, Tommy Ford, Ted Ligety, das ist wunderbar. Mhm. Also das ging mir beim letzten Mal bei der Tour de France. Da hat ein sehr guter Kollege von T-Online, meinem früheren Arbeitgeber, der hat einen Bericht über Tour de France, über Steven Kruiswijk aus den Niederlanden geschrieben. Und da sind wir schon gezweifelt. Aber das, was hier passiert ist, das war jetzt nochmal eine neue Dimension. Also, Tommy Ford, Marco Schwarz, Cedric Nogé, Ted Ligety, gibt's Gas, Burschen. Das macht die Arbeit einfacher.
Ja. Eine Bemerkung habe ich noch. Eins muss ich noch loswerden. Wir müssen noch über das Aussehen von Tommy Ford reden. Ganz wichtig. Ja, okay. Erstens hat er das Thomas Dresden-Syndrom, das auf der FIS-Homepage einfach sein Bild auch ziemlich veraltet sein muss. Ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, nachdem er dann da seinen Sieg eingeholt hat, mich hat er ein bisschen an Marco Schwarz erinnert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber der Bart war sehr ähnlich. Ich habe kurz dann wieder hingeschaut und habe mir gedacht, da steht der Marco Schwarz jetzt. Ich finde, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, doch. Es ist schon was da. Und so kann man sich als Österreicher auch schön reden. Es hat ja einer gewonnen, der so aussieht wie ein Österreicher. Genau, also super Wochenende, war Lukas?
Genau, perfekt. Na, vor allem, wenn der Bart Ende November, Anfang Dezember so lang ist, wie er eben jetzt ist. In diesem Sinne, das soll es eben auch jetzt gewesen sein von den Herrenrennen in Beaver Creek. Wir schauen in Kürze noch, was uns in der nächsten Woche erwartet. Welche Rennen da auf dem Programm stehen. Der Skiweltcup kehrt nach Europa zurück. Die Damen kommen von Lake Louise und fahren in die Schweiz. Dort steht in St. Moritz am Samstag ein Super-G auf dem Programm und am Sonntag folgt ein Parallelslalom, das erste Parallelevent des neuen Jahres. Und man kann gespannt sein, was uns da erwarten wird. Auch vom Format her gibt es ja ein paar Änderungen. Was mir noch aufgefallen ist, das finde ich gar nicht so schlecht, das finde ich ganz schön gescheit, dass im Europacup auch schon in dieser Woche in St. Moritz gefahren wird. Und zwar werden da zwei Super-Gs ausgetragen unter der Woche. Das finde ich eigentlich ganz klug, dass man da auch die zweite Liga auch einbaut in diese Weltcup-Woche in St. Moritz. Da steht also auf dem Programm. Man darf gespannt sein. Petra Vlhová wird diese Rennen auslassen, hat sie gesagt, denn sie hat mit Verletzungen zu kämpfen. Dafür kehrt aus österreichischer Sicht Anna Veit wieder in den Weltcup zurück. Sie hat ja Lake Louise jetzt ausgelassen. Tobias, du bist dran. Was machen denn die Herren am Wochenende?
Ja, da könnte es für Deutschland und Österreich wieder bitter werden. Und zwar stehen zwei Technikrennen an. Wir sind in Val d'Isère in Frankreich und fahren einmal Riesenslalom am Samstag und fahren am Sonntag dann Slalom. Ja, wird spannend zu sehen. Jetzt haben wir die letzten vier der letzten fünf Rennen. Lukas, waren es, oder? Waren Speedrennen. Genau. Mhm. In Lake Louise 2, in Beaver Creek 2, dann dieser Riesenslalom. Jetzt sind also wieder die Techniker dran. Und das wird den Gesamtweltcup nochmal schön durchwirbeln. Und nächste Standortbestimmung, wir haben es gerade ausführlich thematisiert, dann auch für die Kandidaten, die da ganz oben die große Kristallkugel anvisieren, für Christoffersen, für Pantiro. Dann sind wir gespannt, was die Franzosen wieder machen, wie es da mit Clément Noël zum Beispiel weitergeht. Ja, und aus deutscher Sicht hoffe ich jetzt erstmal, dass Stefan Luitz das schön abhakt. Beaver Creek, sicherlich auch nicht der einfachste Ort für ihn vom Ganzen drumherum. Und dass er in Val d'Isère vielleicht endlich wieder ein gutes Ergebnis zielt. Was ganz bitter ist, ist, dass Linus Strasser sich das Kahnbein gebrochen hat, der ja beim letzten Slalom der Herren in Levi, war der erste der Saison überhaupt, genau, dass er, da wurde er Achter und war da wirklich richtig, richtig stark. Jetzt der Kahnbeinbruch ist natürlich bitter, vor allen Dingen, weil dahinter ja wahrscheinlich auch nicht viel kommen wird. Aber gut, wir sind zurück in Europa, vielleicht tun sich da die Deutschen und auch die Österreicher ein bisschen einfacher und zu verlieren gibt es nicht wirklich viel. Luft nach oben ist hingegen sehr, sehr viel. Und ja, schauen wir uns, was uns dann in Val d'Isère erwartet. Und auch St. Moritz wird natürlich super spannend. Ich freue mich schon auf ein nächstes Alpin-Wochenende und mag die Rennen in Nordamerika sehr, sehr gern. Bin aber froh, dass sie jetzt vorbei sind, weil es dann doch für einen Wintersport Redakteur sehr, 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 sehr lange Arbeitstage sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Das spüre ich auch ein bisschen. Genau so ist es. Also, Heimrennen für den Alexi. Schauen wir mal, was er da so schafft. Und die Damen in St. Moritz. Da werden wir über unseren Partner, über skionline.ch auch vielleicht ein paar mehr Stimmen als sonst einfangen können. Wir hoffen es. Und skionline wird auf jeden Fall vor Ort sein. Wenn ihr Anregungen, Tipps, Feedback habt für uns, immer her damit. Am besten über Facebook, über Twitter, über Instagram unter dem Handle Après-Ski-Podcast zusammengeschrieben. Sind wir dort erreichbar? Wir würden uns freuen, wenn ihr euch meldet. Und wir würden uns noch viel mehr darüber freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
Halt, Lukas, ja? Sorry, ich muss dich unterbrechen. Und bitte. Zwar mit dem Satz, also my body is okay, but not my head.
Ah, ja. Das hätten wir wirklich fast vergessen. Ja, genau.
Wir müssen noch den Felix der Woche, unsere Trophäe hier, der Après-Ski-Felix, wird ja jede Woche verliehen. Und in dieser Woche, Lukas, darfst du verleihen, weil du hast nämlich vorgeschlagen, an wen der gehen soll. Erzähl uns kurz, wer den Pokal mitnimmt und warum. Und was es mit diesem Satz, den ich gerade vorne wegschiebe, was es damit auf sich hat.
Schon wieder so ein schöner Name. Und zwar geht der Felix der Woche an Kaisa Wickhoff-Lee. Und zwar warum? Sie hat in den Trainings zur Abfahrt von Lake Louise oder zu den Abfahrten, sollte man sagen, zweimal die Bestzeit hingelegt. Und dann ja, ist am Ende nicht allzu viel herausgesprungen dabei. Kein Top-10-Platz bei ihr. Am Samstag hat sie es sogar bisschen ungut sogar geschmissen, im Zielhang, im Gleitstück, bisschen ungewöhnlich auch der Sturz, hat wilder ausgeschaut. Das Gute ist dann immer, wenn die Athletinnen und Athleten liegen und sich dann aber einfach nur ärgern über den Sturz, weil dann weiß man, okay, der Körper hat nichts davon getragen. Das war auch bei ihr der Fall. Viele haben sie auch noch auf der Rechnung gehabt. Sie hatte jeweils eine hohe Startnummer, wollten also noch ein bisschen warten, auch bis sie sich freuen über ihr Endergebnis. Dann ist es eben nicht ganz aufgegangen mit einem Top-Resultat. Aber wir wollen sie nicht ohne Pokal sozusagen in die Woche schicken. Und deswegen vergeben wir den Felix der Woche. Und ich hoffe, Tobias, das passt für dich auch. Den Felix der Woche an Kaisa Wickhoff-Lee aus Norwegen.
Ja, und ich übe jetzt, wenn wir jetzt gleich fertig sind, übe ich schon mal des Schreibens des Namens Kaisa Wickhoff-Lee, weil die ist 21 und ich glaube, von der werden wir noch viel hören. Also ich gehe jetzt mal üben, Lukas, ja?
Perfekt, und der Felix beflügelt sie hoffentlich. Wir werden sehen, vielleicht schon nächste Woche bei den Rennen in St. Moritz. Wir würden uns freuen, wenn wir uns dann wieder hören.